Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Joachim Scholl.
Und mit einer literarischen Erfolgsgeschichte, die selbst im vergangenen Corona-Jahr weiterging, das Projekt Weiterschreiben, ein Portal für Literatur, für Schriftsteller aus Krisen- und Kriegsgebieten. Wir lassen uns alles darüber erzählen, aber zuvor wollen wir uns mit den Ereignissen in den USA beschäftigen. Die Bilder vom Sturm auf das Kapitol, sie lassen einen nicht los. Und wir wollen fragen, welche Geschichte dadurch entsteht und künftig erzählt wird. Sie hören die Leser im Deutschlandfunk Kultur und Ihnen wird es vielleicht auch so gehen wie uns. Die empörenden Bilder aus den USA verfolgen uns seit vorgestern Abend. Der Sturm auf das Kapitol, Gewaltszenen im Haus selbst, Sicherheitspersonal mit gezogenen Schusswaffen, triumphierende Trump-Anhänger, die sich im Sitzungssaal des Hauses auf den Sesseln fläzen. Wir haben hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur diese Bilder vielfach gelesen und das tun wir ja auch öfter hier in der Lesart, zum Beispiel mit dem Politologen Klaus Leggewie. Mit ihm wollen wir jetzt aber weiterblicken, nämlich auf die Geschichte, die sich aus diesen schockierenden Bildern formen wird. Klaus Leggewie ist in Göttingen am Telefon. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Remember this day forever. Das hat Donald Trump noch am selben Abend getweetet. Wie wird denn, Herr Leggewie, dieser Bildersturm jetzt wirken? Welche Geschichte wird künftig erzählt werden? Was glauben Sie?
Ja, schwer zu sagen. Die Spin-Doktoren, die ja immer gleich alles sagen müssen, die haben beides im Angebot. Das ist das skurrile Ende einer verkorksten Amtsperiode, der Anfang einer Autokratie. Und wir werden schon sehen, wenn dann im Januar 2022 die Jahresrückblicke sind und die Geschichtsbücher gefüllt werden, da werden wir schon feststellen, in welche Richtung das geht. War das jetzt doch nur eine Episode, eine kleine Irritation in einer historischen Kontinuität der amerikanischen Demokratie, die da ein paar Irre verursacht haben auf Geheiß eines selbstverliebten Präsidenten, dessen Namen man dann schon nicht mehr so häufig hört? Oder ist das wirklich der Beginn und Ausdruck einer tiefen Beschädigung der demokratischen Institutionen?
Es sind ja zwei Geschichten, wenn man so will. Eine Schreckensgeschichte als Mahnung an alle aufrechten Demokraten. Aber es könnte eben auch eine Erfolgsgeschichte für das Trump-Lager sein, die stolz drauf sein werden, als gute Amerikaner sich gewehrt zu haben. Jetzt sehen wir mal ab davon, dass Donald Trump jetzt doch auf Distanz gegangen ist. Was wäre denn das für eine Story?
Naja, die Story wäre die, dass man diejenigen, die man da die Treppen hochmarschieren hat, wie beim Sturm aufs Winterpalais, dass die jedenfalls bei einer bestimmten Zahl von Amerikanern, die man leider auf circa 20 bis 30 Millionen schätzen muss, als Helden gelten. Und dass diejenigen, die dort zu Schaden gekommen sind oder auch Schaden angerichtet haben, wie Märtyrer verehrt werden. Und dann würde der Spin der sein, dass das Freiheitskämpfer sind, die gegen das Washingtoner Establishment, gegen den tiefen Staat, all das, was Trump uns 4 Jahre vorgefaselt hat, gekämpft haben. Und so etwas kann sich im kollektiven Gedächtnis festsetzen. Es kann aber auch sein, dass sie als das erkannt werden, was sie sind, nämlich irre Paranoiker. Da waren ja insbesondere die Kanon-Leute unterwegs, weniger die schwer bewaffneten Milizen, die wirklich einen Putsch hätten veranstalten können. Es kann also auch sein, und wir wissen es wirklich nicht, dass das jetzt auch zur Demaskierung einer solchen Bewegung geführt hat, die ja so stark nicht war, wie wir immer glauben. Ich will nur an ein Bild erinnern. Wir haben die Gewalttäter und die skurrilen Leute im Inneren des Kapitol in Erinnerung, aber auch die Leute vor der Tür, die haben da gestanden, wie als so entspannt plaudern, als würden sie bei einem Apple Store auf das neueste Handy warten oder beim Factory Outlet. Also das sind ganz unterschiedliche Bilder, die man da bekommt.
Donald Trump wird wohl bis an sein Lebensende, wenn er jetzt auch sozusagen versprochen hat, die Amtsübergabe ordentlich zu regeln, bis an sein Lebensende war, glaube ich, an dieser mehr von der gestohlenen Wahl festhalten. Stop the steal, das waren immer die Transparente, die man da jetzt vor dem Kapitol auch zu hundertfach gesehen hat. Wird denn dabei in dieser Mär von der gestohlenen Wahl, wird sich das nun auch vielleicht als Narrativ in den Köpfen seiner Millionen Anhänger festschreiben, forever sozusagen?
Naja, das ist nicht unentscheidend, welches die Bilder sind, die wir in den nächsten Tagen bekommen. Wird Trump klein beigeben? Wird man ihn, was ich befürworten würde, noch anklagen und seines Amtes entheben? Denn man kann ja nicht einfach so davonkommen. Das kommt ein bisschen darauf an, wie er sich weiterhin stilisieren kann. Ich nehme an, dass die Republikanische Partei genug von ihm hat. dass auch die Kräfte, die sich auf ihn stützen, geringer werden. Aber ich bin kein Prophet, es kann auch alles ganz anders kommen. Diese Nation ist tief gespalten und tief verunsichert und es gibt hier eine wirklich fundamentale Attacke auf die Demokratie. Und das Problem ist, dass sie eben von oben unterstützt worden ist. Und hier kommt eben die Bedeutung dieser Bilder und deren Interpretation in der näheren und weiteren Zukunft kommt da genau rein. Wenn wir uns die Fundamentalereignisse der französischen oder auch der amerikanischen Revolution ansehen, die Tea Party oder der Sturm auf die Bastille, das waren damals Ereignisse, die eher nebensächlich empfunden wurden, die dann die Geschichtsschreibung später zu dieser Zäsur hochstilisiert hat, hinter der alles anders wurde. Und deswegen kommt es sehr darauf an, in welcher Weise künftig diese Bilder vom 6. Januar aus dem Kongress interpretiert werden. Das machen Historiker, das verankert sich aber auch im kollektiven Gedächtnis. Und insofern kommt es sehr auf die Deutung dieser sehr ambivalenten Bilder an.
Welche Geschichte erzählt sich die USA nach dem 6. Januar 2021? Das waren die Gedanken des Politologen Klaus Leggewie. Ich danke Ihnen. Hier im Deutschlandfunk Kultur in der Lesart, wo wir jetzt mit Annika Reich in Berlin verbunden sind. Sie ist die künstlerische Leiterin eines Projekts, das 2017 ins Leben gerufen wurde, für nach Deutschland geflüchtete Autorinnen und Autoren aus Krisen und Kriegsgebieten, um ihnen das Weiterschreiben zu ermöglichen. Und genauso heißt das Projekt Weiterschreiben, das mittlerweile eine enorme Resonanz angenommen hat. Ich grüße Sie, Frau Reich.
Guten Morgen.
Beschreiben Sie uns doch noch mal kurz die Idee zu dieser Initiative. Wie ging das los?
Also wir haben uns damals, 2016, gefragt, was man machen kann. Ja? Also auf dem Höhepunkt der Krise der Flüchtlingspolitik. Und ich bin Schriftstellerin und habe eben überlegt, wie ich meine Welt teilen kann. Und habe dann geflüchtete SchriftstellerInnen gefragt, was sie denn brauchen, was denn ihr Wunsch wäre. Und damals habe ich immer wieder das Wort gehört oder den Satz gehört, wir möchten weiterschreiben. Und um weiterschreiben zu können, braucht es Übersetzungen, es braucht Publikationen und braucht vor allen Dingen auch das Vernetzen und das Verständlichmachen der hiesigen Literaturszene, die ja unter ganz anderen Regeln und Voraussetzungen funktioniert als beispielsweise im Jemen oder in Syrien. Und dazu haben wir dann Tandems gebildet von exilierten AutorInnen und AutorInnen, die in Deutschland schon sehr etabliert sind, sehr gut vernetzt sind und in diesen 1:1 Begegnungen, die jetzt seit mehreren Jahren laufen, konnte dann wirklich ein Ankommen im deutschen Literaturbetrieb stattfinden.
Jetzt noch bald 5 Jahren kann man wirklich von einer Erfolgsgeschichte sprechen. Ein großes Netzwerk von Fördereinrichtungen ist entstanden. Welche Schwierigkeiten aber mussten Sie denn anfangs überwinden?
Naja, also eine Sache, die uns am Anfang wahnsinnig erstaunt hat und wo wir sehr viel lernen mussten, war die Frage nach der Zensur. Also schon bei den ersten Texten, an die wir ein normales, für uns normales Lektorat vollzogen haben, wurden wir also wütend angerufen, was uns einfiele, in den Text einzugreifen. Denn in Syrien zum Beispiel gibt es kein Lektorat in den Verlagen und die AutorInnen kennen oder kannten Eingriffe in den Text nur aus politischen Gründen. Und viele der Autoren haben für ihre freie Meinungsäußerung ihr Leben riskiert oder waren inhaftiert. Und da musste ich auch lernen und wollte auch lernen, dass Freiheit eben etwas ganz anderes bedeutet, auch in diesem Kontext, als für mich, die ich nie für meine freie Meinungsäußerung kämpfen musste. Dann hatten wir einen Fall, der auch für uns sehr schockierend und interessant war, dass eben eine Autorin in Syrien, mit der wir zusammengearbeitet haben, die Seiten gewechselt hatte, also plötzlich pro Assad war. Und das haben wir hier nicht mitbekommen. Und das hätte uns fast das ganze Projekt um die Ohren fliegen lassen, weil die Autorinnen das Projekt verlassen wollten, weil sie dachten, wir sind da also doch nicht ganz so sensibel. Man muss da also sehr viel kommunizieren.
Ist es nicht aber auch ein Dilemma, dass diese Künstler jetzt sozusagen mit dem Status des Exils und des Flüchtlings versehen sind? Das sie zwar natürlich alle eint, aber worauf sie vermutlich auch literarisch nicht festgelegt werden wollen.
Ja, genau. Das ist das große Dilemma dieses Projekts. Es ist unser Ausgangspunkt, dass wir nur mit AutorInnen zusammenarbeiten, die eben im Exil sind oder nicht mehr weiterschreiben können in ihren Ländern. Wir arbeiten ja auch mit ein paar AutorInnen zusammen, die noch im Südsudan zum Beispiel oder in Syrien leben. Und genau dieses Label weisen aber die eigentlich alle AutorInnen zurück. Und das ist auch zu Recht so, denn sie wollen über ihre Literatur definiert werden. Sie wollen über literarische Verfahren sprechen und nicht als eine Art Nachrichtenagentur ihrer Herkunftsländer funktionieren, wenn sie zum Beispiel im Literaturhaus ihre Gedichte vorlesen. Und wir versuchen das insofern abzumildern, als wir die Moderationen immer darauf hinweisen, wirklich über die Literatur zu sprechen. Und trotzdem kommen natürlich die Fragen aus dem Publikum fast immer, zielen fast immer auf das Exil hin. Und das Einzige, was uns bleibt, ist eben dieses Dilemma, transparent zu machen und darüber zu sprechen und im Gespräch zu bleiben und immer wieder neu zu justieren und neue Wege zu finden, dass dieses Label nicht so beschränkend und auch verletzend ist.
Aber über 90 literarische Texte konnten nun über Ihr Portal bislang veröffentlicht werden oder haben Zugang zu Publikationen bekommen. Was sind das eigentlich für Texte?
Ja, also wenn man sich die letzten Texte anschaut, die jetzt gerade auf weiterschreiben.jetzt veröffentlicht worden sind, dann sind die eigentlich ziemlich repräsentativ für das, was in den letzten Jahren da passiert ist. Wir haben zwei Texte, die die Flucht zum Thema haben. Einmal eine Rückkehr aus einer Flucht von einer Erzählerin aus dem Südsudan, deren Erzähler eben aus Europa, wohin er geflohen war und illegal als sogenannter illegaler Migrant gelebt hat, zurück in den Südsudan kommt. Und zum anderen von einem syrischen Autor, Abdullah Al-Kassir, der sehr poetisch zeigt, wie die Flucht nach dem, also die scheinbar überstandene Flucht, mit welcher Macht die noch in das Leben hier in Deutschland eingreift, wie präsent das ist. Also zwei Fluchtgeschichten und zwei Geschichten, die mit dem Exil überhaupt nichts zu tun haben. Nämlich zwei Geschichten über die Liebe oder das Scheitern der Liebe, über die Einsamkeit. Interessant finde ich auch eine Beobachtung, über die ich mit Rabab Haider gesprochen habe, einer syrischen Romanautorin, die mir erzählt hat, dass die Tiere seit dem Krieg in Syrien ganz anders aussehen in den literarischen Texten. Also am Beispiel des Wolfs. Der Wolf war vor dem Krieg eine majestätische, wilde, männliche, starke Figur in den Texten, eine starke Tierfigur. Und jetzt ist der Wolf zerzaust, erschöpft und seine Aggressivität ist zeugt nicht mehr von Stärke, sondern von einem Art Todesrausch, Blutrausch. Und auch die Frauenfiguren sind keine Gazellen mehr, keine Tauben, sondern vielleicht eher, tauchen auch als müde Wölfinnen auf. Das fand ich auch interessant, jetzt über die letzten 5 Jahre da so eine Entwicklung beobachten zu können.
Es gab auf die Publikation, Frau Reich, und das ganze Projekt, das dahinter steht, durchweg und viele positive Reaktionen medial und aus der ganzen Kulturszene. Und die Story geht jetzt weiter. Es wird weiter geschrieben, auch international.
Ja, also wir gehen jetzt in andere Länder mit Weiterschreiben. Wir haben gerade im Dezember Weiterschreiben Schweiz gegründet. Wir haben letzten Herbst die erste Lesungsreihe in Österreich gestartet. Wir gehen nach Polen. Wir fangen jetzt gerade eine Kooperation mit einer Londoner NGO und der KfW-Stiftung an, um mit afghanischen Autorinnen in Afghanistan zusammenzuarbeiten. Und wir zeigen damit, dass diese Situation, in der sich die AutorInnen befinden und auch die politische Situation eben nur in einer Vernetztheit zu lösen ist. Dieses Problem endet nicht bei nationalen Grenzen. Und leider werden wir auch von mehr und mehr AutorInnen angesteuert. Also schön wäre ja, wenn sich das Projekt erübrigen würde, aber leider ist das Gegenteil der Fall. Und jetzt gerade zum Beispiel bekomme ich ganz viele Anfragen aus Belarus.
Das heißt aber, der Erfolg hat dann sozusagen seine Kehrseite. Sie haben uns, als wir uns verabredet haben, haben Sie auch mal am Telefon so gesagt, naja, das Projekt gewinnt leider mehr und mehr an Bedeutung.
Ja, genau. Also ich meine, dass es an Bedeutung gewinnt, ist ja ein Zeichen dafür, dass mehr und mehr AutorInnen nicht mehr in ihren Herkunftsländern weiterschreiben können, dass die politische Situation sich überall zuspitzt. Das ist ja erstmal wirklich dramatisch. Wofür wir hier sorgen können, ist eben, dass wir mit einem solchen Projekt, was ja nun auf den Literaturbetrieb beschränkt ist und insofern auch politisch natürlich jetzt vielleicht auch nur einen kleinen Wirkungskreis hat, aber was wir da eben zeigen können, ganz exemplarisch, ist, dass Zugehörigkeit aus einem gemeinsamen Handlungskontext entsteht und dass diese Zugehörigkeit unabhängig sein kann von Fragen nach Nationalität oder Sprache oder so. Und genau das probieren wir eben mit Weiterschreiben. Und ich glaube, das gelingt uns auch in diesem ganz abgegrenzten Rahmen zu zeigen, dass man einen gemeinsamen Handlungskontext herstellen kann, um diese Zugehörigkeit zu schaffen.
Wir jedenfalls sagen Glückwunsch, Annika Reich, zu dieser Arbeit und alles Gute für die Zukunft von Weiterschreiben. Danke Ihnen für das Gespräch.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da sagen wir jetzt apropos Casanova mit dem ungarischen Schriftsteller Miklós Csenkuti, der über Jahrzehnte an einem schier uferlosen Werk geschrieben hat. Kaum etwas davon gab es auf Deutsch, jetzt aber zumindest einen Teil als das Brevarium des heiligen Orpheus. So der Titel des Buches, das für uns Jörg Plath aus der Lesart-Redaktion gelesen hat. Der ist im Studio. Dieser Autor, Herr Plath, hat von 1908 bis 1988 gelebt und Thomas Mann hat über ihn geschrieben, hier ist ein wirklich amüsabler, ein sehr wacher, sensitiver, empfänglicher Geist, der im höchsten Sinne Spaß versteht. Das sind schöne, vornehme Worte. Wer war denn dieser Miklós Csenkuti?
Das ist ein Pseudonym. Csenkuti heißt eigentlich Miklós Pfisterer, er ist Gymnasiallehrer in den 20er, 30er Jahren. Er war aber vor allen Dingen ungeheuer gebildet und ein schnell und modern schreibender Mann. Er hat nämlich zu dem Zeitpunkt, als dieses Buch, was wir jetzt besprechen, vorliegt, bereits einen 1200-seitigen Essay-Roman ohne jede lineare Handlung vorgelegt. Und der hat die ratlosen Kritiker an Proust und Joyce denken lassen. Csenkuti war auch ein gläubiger Katholik, ein Italienschwärmer, da ist er zweimal zumindest hingereist. Er war begeistert von Casanova und über dessen Erinnerungen begann er eben ein umfangreiches Werk zu schreiben, dessen ersten Band jetzt die andere Bibliothek vorgelegt hat. Und das konnte erst 1939 gedruckt werden, und zwar dank der vermögenden Ehefrau. Und der Autor ging überglücklich in die Kirche, um zu danken. Er hat dann bis zu seinem Tod 88 noch ein etwa 100.000 Seiten umfassendes Tagebuch vorgelegt und Biografien von Goethe, Händel, Haydn, Mozart, Dürer, Brunelleschi, Luther. Ich höre jetzt auf, es gibt noch ein paar weitere, aber sonst denken Sie, ich wäre angesteckt von Csenkuti.
Gut, was ist denn jetzt mit diesem Casanova und mit dem heiligen Orpheus, also Brevarium des heiligen Orpheus, was lesen wir denn da?
Sie haben sicherlich viel gelesen, Herr Scholl, und ich auch, aber sowas haben Sie noch nie gelesen. Das ist ein völlig wahnsinniges Buch. Das ist ein Sturzbachgewitter, so ein Hin- und Herfluten von Themen, von Argumenten, von Überlegungen eines ungemein eloquenten, ungemein gebildeten Geistes, eines Solitärs im 20. Jahrhundert. Und der verneigt sich vor dem 18. eben vor Giacomo Casanova, dessen Geschichte meines Lebens, den ersten Band, er in diesem ersten Band seines auf 10 Bände angelegten Kommentars kommentiert. Und zwar nicht Satz für Satz und auch nicht Seite für Seite. Und Sie müssen auch nicht wissen, was Giacomo Casanova geschrieben hat, sondern dafür manchmal Wort für Wort, weil er, wie er schreibt, eigentlich einfach nicht wortlos vorbeigehen kann. Und er kann an nichts wortlos vorbeigehen, muss man sagen. Denn er kommentiert sogar Pantoffel und Tod. Und das Vorbild für diese seltsame Form, das könnte, meint Jörg Dallosch im Nachwort, das könnte die minutiöse Exegese des Römerbriefs von Paulus durch den Theologen Karl Barth gewesen sein, was gut zutreffen kann, denn Csenkuti war ein Katholik, ein Gläubiger.
Oh, jetzt werden aber noch weitere große Bildungsräume aufgemacht. Jörg Plath, 1939, sagten Sie, ist es in Ungarn erschienen. Was für ein Schicksal war dem Buch denn beschieden? Hat es damals irgendeinen Weg gemacht?
Nein, es ist kein Schicksal, ein Abort, muss man sagen. Denn dieses präfaschistische Horthy-Regime hat zwei Stellen gefunden. Eine obszöne, erschien ihr jedenfalls obszön, mir jetzt nicht mehr und damals vermutlich auch den meisten nicht. Und eine blasphemisch erscheinende Stelle. Und sie hat das Werk verboten. Das war für den Staatsangestellten nicht ungefährlich, aber er hatte Freunde unter den Staatsanwälten, weswegen das Buch dann eben nur konfisziert wurde und eben nichts weiter geschah. Und dann ist es wieder verlegt worden. Aber erst 1973. Und dann ließ Senkuti auch gleich 9 weitere Bände folgen. Und er hat dann auch noch jedem Band, auch diesem, der zunächst 39 erschienen war, noch eine Vita, das ist das Breviarium des heiligen Orpheus, eine Vita vorgestellt eines Heiligen. Also Vita und Lectio. Lectio ist die Lektüre eines heiligen Textes. Da sehen Sie, das ist so ein heiter, selbstironischer Ton, denn immerhin geht es ja um Casanova, um die Libido dieses Mannes in Venetien.
Dieser Sturzbach, wie liest er sich denn in der Übersetzung? Das war ja bestimmt eine Herausforderung.
Hören Sie mal, das ist hier, was ich gleich vorlese aus der Vita des Heiligen zu Anfang, aber es ist eigentlich ein Selbstporträt von Senkuti. Er schreibt, das Formulieren ging dem heiligen Alfonso leicht von der Hand, doch korrigierte er nichts, gar nichts. Gedanke und Gefühl rieselten nur so aus ihm heraus, mal in einfachem Stil, mal in barockem, wie unaufhörlicher Schnee. Doch hinter seiner Stilsicherheit wüteten Leidenschaft, Kummer und Freude in Bezug auf das Schicksal Gottes. Und so perlt es weiter, eine weitere halbe Seite. Und sehr gut lesbar, außerordentlich gut lesbar, dank der Übersetzerin Timea Tanko. Und die hat auch Wendungen, die mich immer wieder erfreut haben, gefunden, wie Tüttelkram der Moral, Zahncreme frisch, geistige Versackgassung und Ethos schleimig.
Also ein super Buch, das man unbedingt lesen sollte.
Naja, das ist natürlich erstmal ein sehr schönes Buch. Es ist gestaltet von dem Buchgestalter Hansa Licini. Und es ist darüber hinaus natürlich eine Literatur zweiter Ordnung. Man braucht keinen Plot. Man hat aber die Lust daran, auch sich täuschen und entführen zu lassen in Gegenden, wo man niemals war und auch nie hingekommen wäre. Er erfindet, er lügt, er hintergeht. Und das ist alles wahnsinnig, wahnsinnig toll und verschafft einem Freude wie nur wenige Bücher.
Dankeschön. Jörg Plath über das Buch von Miklos Senkuti. Apropos Casanova, das Breviarium des heiligen Orpheus. Jetzt in limitierter Auflage in der anderen Bibliothek erschienen mit 300 Seiten für 44 Euro. Übersetzt aus dem Ungarischen hat Timea Tanko. Und schauen Sie sich das alles noch mal an auf unserer Leserseite online auf www.deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Mein Name ist Heike Oehlschlegel und ich komme aus Frankfurt. Ich lese zurzeit Jennifer Eckermann, 24 Stunden, ein Tag im Leben deines Körpers. In dem Buch beschreibt die Jennifer Eckermann anhand von vielen Untersuchungen, die sie zusammenträgt, wie der Biorhythmus des Körpers funktioniert und warum ich als Eule zum Beispiel erst um 12 Uhr mittags mein erstes Essen zu mir nehmen möchte und warum ich eigentlich abends so richtig energetisch aufdrehe und wie sich so ein Körper halt in seinem Rhythmus bewegt und der auch kaum veränderbar ist. Und wenn jemand sich dann einem anderen Rhythmus anpassen muss, dann ist er unter Umständen kreativer als andere, weil er neue Lösungen finden muss für seine Situation. Ja, genau, deshalb gefällt es mir, weil ich mich total dafür interessiere, wie Körper funktioniert und warum ich mich fühle, wie ich mich fühle.
Unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker kamen dieser Woche aus Frankfurt am Main. Auch Heike Oehlschlegel, die uns das Buch von Jennifer Eckermann ans Herz legt. Lieben, Essen, Schlafen, Träumen, 24 Stunden im Leben deines Körpers. Die deutsche Übersetzung gibt es als Rowohl-Taschenbuch mit 324 Seiten für knapp 10 Euro. Und von diesem Tipp gleich zu einem nächsten hauseigenen für Ihr Wochenendradioprogramm vielleicht. Am kommenden Sonntag ab 22 Uhr werden wir literarisch nächtlich mit Nocturnen den schlaflosen Nächten der Schriftsteller. Viele große, Kafka, Rilke oder Hermann Hesse, waren schlechte Schläfer, haben über ihre durchwachten Nächte geschrieben. Sie alle kommen vor in einem aufwendigen Feature von Deutschlandfunk Kultur. Und dann auch etliche lebende Autorinnen und Autoren werden von ihrer, ja oft auch produktiven, Schlaflosigkeit erzählen. Hören Sie hier einen Ausschnitt.
Abwärts wende ich mich zu der heiligen, unaussprechlichen, geheimnisvollen Nacht. Fernab liegt die Welt, in eine tiefe Gruft versenkt. Wüst und einsam ist ihre Stelle.
glaube, diese Schlaflosigkeit kommt nur daher, dass ich schreibe. Denn so wenig und so schlecht ich schreibe, ich werde doch durch diese kleinen Erschütterungen empfindlich, spüre besonders gegen Abend und noch mehr am Morgen das Wehen, die nahe Möglichkeit großer, mich aufreißender Zustände, die mich zu allem fähig machen könnten, und bekomme dann in dem allgemeinen Lärm, der in mir ist und den zu befehlen, ich keine Zeit habe, keine Ruhe.
Franz Kafka in unserem Feature Nocturne, die schlaflosen Nächte der Schriftsteller am Sonntag ab 22 Uhr hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Es ist der erste Lesart-Freitag dieses Jahres und der Auftakt 2021 zu unserem traditionellen Gespräch mit Buchhändlerinnen und Buchhändlern in ganz Deutschland an dieser Stelle. Und wir freuen uns, dass Alexandra Messerschmidt sich Zeit genommen hat und uns Bücher empfehlen wird. In Hildburghausen in Thüringen leitet sie ihre Buchhandlung Am Markt. Guten Tag, frohes neues Jahr nachträglich, Frau Messerschmidt.
Ja, Ihnen auch ein gesundes neues Jahr und viele Grüße aus Hildburghausen.
Das neue Jahr beginnt ja leider so doof, wie das alte aufgehört hat. Seit dem 16. Dezember ist auch Ihr Geschäft geschlossen. Mit der Öffnung nächste Woche ist auch Essig. Wie geht's denn so?
Ja, wie geht es so? Man hat ja damit gerechnet, dass es wieder zur Schließung kommt. Deswegen, sage ich mal, bin ich für mich sehr gefasst. Ich bin aber Mitglied im Landesverband des Deutschen des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und ich glaube, in diesem kleinen Verband, der diese drei Bundesländer, sage ich mal, zusammenfasst, spiegelt sich gerade ganz gut das Bild des gesamten Buchhandels wider. Wir haben zum Beispiel in Sachsen-Anhalt die Möglichkeit, weiterhin die Buchhandlungen aufzusuchen und uns mit Lesestoff und das, was man eben braucht, wenn man zu Hause sitzt und sich nicht weiter beschäftigen kann, zu versorgen. In Thüringen dürfen die Leute vorbestellte Sachen bei mir am Fenster abholen. Mhm. Und in Sachsen ist es leider so, dass gar nichts geht. Also die Lage im Buchhandel ist meiner Meinung nach sehr unterschiedlich zu bewerten. Ich kenne Kollegen, die sagen, bei mir ist alles wie immer ganz normaler Januar. Und andere, sage ich mal, wissen eben nicht, wie sie den nächsten Monat überstehen sollen. Also es ist schon nicht so einfach.
Kommen wir zu Ihren Lektüre-Tipps, Frau Messerschmidt. Zwei besondere Bücher wollen Sie uns empfehlen und vielleicht werden die dann auch an Ihrer Ladentür abgeholt, hoffentlich. Wir beginnen mit einer Anleitung für Chaos Queens. So heißt das Buch Total aufgeräumt von Silke Schmidt. Was ist das denn?
Ja, was ist das? Resultiert mehr oder weniger auch aus dem Homeschooling meine Empfehlungen heute. Und zwar habe ich eine Teenagerin zu Hause, die nicht unbedingt immer so aufgeräumt ist. Und dieses Buch ist eine tolle Anleitung für Chaos Queens. Es wird geklärt, warum aufräumen, was bin ich für ein Typ. Und es geht jetzt nicht darum, dass alles blitzblank wird, sondern dass man sich einfach in seinen Räumen wohlfühlt. Für die Erwachsenen kennt man ja die Marie Kondo, die da sehr bekannt ist. Und das ist quasi ein Pendant für, sage ich mal, alle ab 9 bis 99. Es gibt viele praktische Anleitungen und Tipps, wie man, sage ich mal, sich zu Hause wohlfühlen, besser wohlfühlen kann.
Fangen Sie mal ein.
Ja, warte mal, ich habe hier dieses.
Ich lausche begierig, ich bin nämlich auch so ein Schlamper.
Ja, okay. Zum Beispiel Sachen loswerden. Also, wir wissen ja alle, wir haben.
Wegschmeißen, ja, oh, ganz schweres Thema.
Nicht unbedingt wegschmeißen. Es wird der Tipp gegeben, wie eben man das schon öfter gehört hat, alles mal in eine Kiste, was ich tatsächlich nicht mehr brauche. Und dann kann man auch Sachen gut verschenken, wenn man eben bedenkt, passt es für denjenigen. Also nicht einfach so verschenken, sondern schon schauen, ist das wirklich was für den. Ne? Und dann kann man gut Sachen auch noch weitergeben, genauso Bücher. Also wer jetzt zu Weihnachten ein Buch geschenkt bekommen hat, das ihn nun so gar nicht interessiert, sollte nicht unbedingt darüber nachdenken, das wieder in die Buchhandlung zu tragen, sondern er sollte vielleicht mal überlegen, für wen ist denn das was und es einfach weiter verschenken. Das wäre ein so ein Tipp zum Beispiel.
Schon mal ein guter. Ich guck mal, wenn ich heute in mein Arbeitszimmer komme, da sieht es nämlich aus wie Hulle. Total aufgeräumt, die Anleitung für Chaos Queens jedenfalls. Von Silke Schmidt wäre da ein guter Begleiter. Ist im Deutschen Taschenbuchverlag erschienen. Jetzt wechseln wir aber doch flott die Atmosphäre, Herr Frau Messerschmidt, wenn es nämlich jetzt um das wahre Leben der Bauernhoftiere geht. So der Titel eines Kinderbuchs von Lena Zeise. Was hat Ihnen denn daran so gut gefallen?
Ja, da ist es nicht mehr ganz so gemütlich. Was hat mir daran gefallen? Also ich habe in meiner Buchhändlerkarriere schon wahnsinnig viele Bücher über Bauernhoftiere verkauft, für die Kleinsten, so niedliches Schweinchen und grüne Wiese für die Kuh. Und in diesem Bilderbuch, sage ich mal, hauptsächlich, denke ich, geeignet ab dem Grundschulalter, wird in realistischen Zeichnungen dargestellt, wie das wahre Leben der Bauernhoftiere ist. Nämlich eingepfercht in Buchten, kein Tageslicht, zusammen in Boxen und dann auch der Weg zum Schlachthof und alles wird sachlich und gut beschrieben und es wird gegenübergestellt, die konventionelle und auch die ökologische Landwirtschaft und dass wir als Verbraucher eben auch die Möglichkeit haben, über das Leben der Tiere mitzuentscheiden.
Und das heißt sozusagen, die Kleinen werden da sensibilisiert schon und laufen dann zur Mama und sagen so, ab jetzt will ich nur noch Spaghetti mit Tomatensauce und kein Bolognese mehr mit Fleisch.
Oder wir gehen eben zum Bauern um die Ecke und kaufen uns da, was wir an Wurst und Fleisch wollen und schauen eben auch, wie geht's den Tieren dort. Ne, die Möglichkeit besteht ja auch. Also es geht jetzt nicht darum, völlig darauf zu verzichten, sondern wie gehen wir einfach damit um. Und wir kennen ja alle den schönen Satz, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Der ja aber ursprünglich einmal hieß, nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir. Seneca hat das mal gesagt und hat damit Kritik geübt an dem zu wenig am praktischen Leben ausgerichteten an der Ausrichtung der Philosophie, die eben nicht an der Praxis ausgelegt ist. Und das ist eben auch das, was, sage ich mal, viele Eltern und Kinder jetzt auch unterschreiben könnten, nachdem sie zu Hause sich in Aufgaben der Schule beschäftigt haben, wo ich oftmals denke bei meinen zwei Kindern, die ich zu Hause jetzt habe, Leute, das ist doch aber nichts, was ich fürs Leben jetzt wirklich brauche.
Frau Messerschmidt, wir müssen mit Blick auf die Uhr müssen wir zum Ende kommen. Vielen, vielen Dank auch für diese Empfehlung. Das wahre Leben der Bauernhoftiere von Lena Zeise im Klett Kinderbuch Verlag. Und all das hat uns Alexandra Messerschmidt von der Buchhandlung am Markt in Hildburghausen empfohlen. Schönen Dank nochmal und klar, Frau Messerschmidt, alles Gute, toi, toi, toi für 2021. Halten Sie durch, es wird wieder aufwärts gehen. Ne?
Ich hoffe es.
Danke, tschüss.
Gut, tschüss.